Servus, Christi und hallo. Willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger und unserem Gast Hansi Schneeberger vom Weingut Schneeberger. René ist immer noch in diesem Paradies live vor Ort. Ihr sprecht heute über die fantastischen Weine, wie der René immer so schön sagt, über die Sortenvielfalt. Ich bin sowieso begeistert, wenn man viel Auswahl hat. Das macht auch immer Sinn bei großen Gruppen, nicht nur, wenn man zum Buschenschank kommt, sondern auch, wenn man selber feiern hat, dass es viele Weine gibt. Und René, du wirst mir zustimmen, beim Hansi wird jeder glücklich, oder? Da ist für jeden was dabei.
Ja, herzlich willkommen wieder. Und ich schaue noch immer in diese wunderschöne Südsteiermark, die so viel Kraft gibt. Ich glaube, wenn du beim Weingut Schneeberger nichts findest, dann hast du keinen Durst, weil es gibt wirklich alles. Es gibt jeden Gebietswein, Ortswein, Riedenwein, es gibt Wermut, es gibt Gin. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, hast du denn Wodka schon?
Nein, Wodka nicht.
Wodka hast du nicht. Aber
es
gibt so viel, was er hat. Und wir müssen heute mal über ein Thema sprechen, über das Markenzeichen eigentlich, den Schmetterling. Weil das ist eigentlich die Benchmark. Früher hat es immer geheißen, der Schmetterlingswein. Und ich habe in meiner Lehrzeit habe ich das Wort oft gehört und ich habe vorher den Schmetterling gehört, bevor ich wusste, dass es Weingut Schneeberger ist.
Okay.
Und das ist wirklich spannend und witzig. Wie seid ihr auf den Schmetterling gekommen und wie lange gibt es das alles schon?
Ja, den Schmetterling gibt es jetzt nicht noch so lange, wie es mich gibt, aber fast so lang und deswegen habe ich jetzt nicht so ganz die Erinnerung. Aber ich kann dir nur die Geschichte erzählen, so wie ich sie erzählt gekriegt habe. Und die Geschichte ist die, dass eben die Eltern der Meinung waren, dass der Schmetterling halt was Leichtfüßiges, was Elegantes hat, das gut zum Wein passt. Es gibt ja am Themakogel um die Schmetterlingswiesen, die nicht so weit weg ist. Das hat dann auch noch so ein bisschen mit eingespielt. Und dann haben sie halt natürlich auch irgendwas gesucht, das so quasi wie ein Logo, Markenzeichen. Und das haben sie damit geschaffen. Ja.
Ja, das ist wirklich witzig. Das war immer der Schmetterlingswein. Und jetzt wissen wir, coole Geschichte, das ist der Schmetterling. Und das ist wirklich Eleganz und Frische. Und wenn du deine Weine noch durchkostest, vor allem, was mir immer so gefällt, das Thema Gebietswein, wo wir immer das Gleiche sagen, das muss, dass die Benchmark, das Aushängeschild sein und der muss funktionieren. Und wenn du deine Gebietsweine kostest, die Weine, die funktionieren noch alle. Das sind tolle Sauvignons, tolle Wölschrieslinge, die haben Säure, die haben Frische, die haben eine schöne Frucht drinnen. Ich sage ihm das Gleiche, die müssen nicht zu verkopft sein, die sind auch zum Trinken da. Und die brauchst du nicht nur am Buschenschank trinken, die kannst du immer und überall einschenken und die funktionieren. Und ich glaube, die liegt da am Herzen.
Liegt mir am Herzen. Und genau, was du gesagt hast. Also ein Gebietswein muss funktionieren, sprich, er muss sich selber erklären. Und also in der Steiermark, das haben wir als DRC-Pyramide aufgebaut. Ne? Und wenn der Gebietswein ganz unten in der Pyramide ist, dann bildet das Fundament. Und ist das wahrscheinlich auch genau der Wein, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern so ist es auch, auf den sich die meisten einigen können. Oder wo keine Ahnung, aus verschiedensten Gründen. Es ist ja nicht jeder so wie wir, der stundenlang über einen Wein redet, ne? Sondern es gibt, habe ich mir sagen lassen, tatsächlich Leute, die wollen einfach zum Grillen ein klassisches Flaschel Wein dazu trinken, wenn sie Freunde haben. Und es soll tatsächlich Leute geben, die legen das nicht bis ins kleinste Detail. Warum?
Die wollen das
einfach trinken. Ja. Nein,
einfach trinken.
Einfach trinken. Wir haben ja auch Freunde, die mit Wein nichts zu tun haben, außer dass sie das gern trinken. Und die denken sehr oft so, und die sagen sie ja immer wieder, du willst das Trinken auch mal. Ja. Und nochmal zurück, Gebietswein soll genau das sein. Es soll einfach sein, selbsterklärend, aber mit einfach meine ich nicht eindimensional. Es soll schon eine Sorte widerspiegeln. Und wir reden ja von Gebietswein, nicht nur von Sortenwein. Also musst du die Herkunft erkennen. Und die Herkunft ist halt Südsteiermark. Die Leute haben eine Vorstellung, was ist südsteirischer Wein, was ist steirischer Wein und das solltest du schon bedienen können. Und wie du richtig gesagt hast, es soll nicht so verkopft sein. Verkopfen können wir ab Ortswein.
Aber um für mich trotzdem die Erinnerung dann zu haben als Konsument, wenn es dann eben um den Kauf geht, der Schmetterling ist genau bei den Weinen drauf. Da habe ich das Gebiet, bin im DAC und dann habe ich den Schmetterling oben drauf, richtig? Also so prominent grün quasi.
Genau, also genau. Wir haben ja auf weißes Papier grüne Schmetterlinge um, das ist der Gebietswein. Und dann so beiges Papier mit dem bronzefärbenen Schmetterling ist eben der Ortswein. Und dann, wo mehrere Schmetterlinge so ganz fein auszeichnet sind, auch andere Flaschen, das ist dann der Riedenwein. Und dann gibt es halt noch eben jetzt wie den Welschriesling Schatzi, der halt schwierig in irgendeiner Kategorie einpasst. Das schaut aus wie das Riedenwein-Etikett, hat aber die Farben vom Gebietswein-Etikett, weil es halt, ja, weil sich schwer kategorisieren lässt.
Mhm. Und das ist ein Wein, also vor allem das Thema Welschriesling, ein perfekter Welschriesling, der eine irrsinnige Softigkeit hat, der eine schöne Säurestruktur hat. Für mich hat das ein bisschen so ein Birnenkompott da drinnen gehabt, also ein vielschichtiger Wein, der einem, wo ich mir so sicher bin, welches Holzfass, große oder kleine Holzfässer?
Das waren zwei Barriques, 7 Jahre alt. Also das war dann die 8. Befüllung. Ne?
War kein Holz, also kein Holzgeschmack, da geht es wirklich nur darum, dass er in einem Holz vergoren wird oder ausgebaut wird. Und also das war wirklich ein fantastischer Welschriesling, der wieder mal zeigt, wie cool einfach die Rebsorten Welschriesling ist. Und wir waren jetzt alle am Pogusschaum und haben eben den Hansi gefeiert, wie er kleiner Zeitungssieger geworden ist mit seinem Ortswein Kitzig-Sausal. Und das ist ja wirklich ein Wein, den habe ich jetzt ein paar Mal schon getrunken und der fasziniert mich jedes Mal. Es steht Kitzig-Sausal oben, es ist Kalkboden ein bisschen drinnen.
Es ist fast nur Kalkboden.
Es ist fast nur Kalkboden und das haben wir jetzt eh schon gesagt, dass eben auch Kitzig-Sausal nicht aus. Natürlich reden wir eigentlich vom Ortswein, vom Schieferboden, aber eben durch die vielen Böden hast du natürlich andere Geschmäcker dann auch drinnen. Und das war ein zitrischer Sauvignon Blanc, der aber sehr kompakt benannt ist und ein unglaublich toller Vertreter seiner Herkunft und Rebsorten ist. Wobei die Herkunft, ja, wenn man es grob runterbricht, ist eben Kitzig-Sausal eben für Schiefer, da immer ein bisschen ein Kalkeinfluss, aber wir reden immer von Homogenität, aber es soll trotzdem eigenständig sein. Und Ortswein vom Hansi, wirklich unglaublich toller Wein. Das Einzige, was ich nicht mehr rausgefunden habe, ist das im Stollach ausgebaut oder hat der auch große Holzfässer?
Nein, das ist 100% Stollach. Das ist 100% Stollach. Also, um den Wein ein bisschen zu erklären. Ich habe vorher schon uns Riedenweine erwähnt und Hochbodersek erwähnt. Hochbodersek ist ein reiner Schiefer. Dann haben wir am Kittenberg noch Sauvignon, ist auch Schiefer. Und wir haben jetzt unsere ältesten Lagen, Sauvignon-Lagen, stehen eben von da Richtung Flamberg und das ist Kalkboden. Und man, das ist ja kein Geheimnis und das ist ja nichts Neues, dass von die älteren Weinsteig, glaube ich, der bessere Wein wird. Und ja, das soll ja schon ein ernsthafter Wein sein. Und bevor DRC kategorisiert worden ist, habe ich Sauvignon Sausal gemacht. Mhm. Damals hat es einen Kitzig-Sausal, so hat es einen Gebietkassen, so Sauvignon Sausal gemacht. Und das war auch immer genau aus diesen Weingärten. Und das für mich funktioniert das gut. Und ich bin ja mit dem ein bisschen konfrontiert worden und gleich angerufen worden und gesagt, wo der wächst. Und sage ich, der wächst Kitzig-Sausal, ne? Aber es ist halt Kitzig-Sausal, nicht alles Schiefer. Und in meinem Fall ist es halt Kork und das hat einen Grund, warum das so ist, weil das die ältesten Sauvignon-Lagen sind. So. Und wenn wir von Herkunft reden, und ich bin genau da, wo wir jetzt sitzen, aufgewachsen, und 3 Minuten zu Fuß da hinten im Weingarten auf, 3 Minuten brauchen wir nur, weil es ein Stall ist, nicht so weit zum Gehen ist, ist ein riesiger Muschelkorkfelsen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon mal oben warst, oben auf dem Pickingplatz ist ein Riesenfelsen. Und da haben wir das Kind halt immer gespielt und das ist Kork. Und das ist sogar, da drüben ist eine kleine Schotterbank drinnen. Mhm. Und wir haben den Weg ein bisschen freigelegt und da siehst du jetzt richtig Kork und mit ein bisschen Klick siehst du sogar Muscheleinschlüsse dadurch. Das auf, und das ist halt, weißt du, ich komme aus Kitzig-Sausal, aber mein Terroir, wenn du so sagen willst, ist, mein Stammterroir ist halt der Kork.
Der Kork, ja. Ja, was ja nicht schlecht ist, weil bei mir immer die besten Weine kommen nach Kork geworden.
Habe ich einmal gehört. Ja.
Neben also ist Schiefer und Kork. Ich glaube, wenn du jetzt so einen Partner hast, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich die spannendste Kombination. Ja. Wir haben ja Weißburgunder Kreuzsekt zum Beispiel. Das ist Themakogel, wenn man es kennt, Hotel Steirerland, mhm. da, die Schneisen durch Amerika, das ist Kreuzeck. Da haben wir Weißburgunder und wir haben da drüben jetzt auf die Terrassen haben wir Chardonnay. Da haben wir Kork, da haben wir Schiefer. Und das ist für mich, also um Unterschiede in Burgundersorten zum Ausarbeiten. Weißburgunder auf Schiefer, super. Weißburgunder vertragt meiner Meinung nach kein kleines Holz, sogar kein neues Holz. Chardonnay schaut das ein bisschen anders aus. Und du kannst wirklich da Nuancen und Unterschiede vom Boden und von der Sorten ausarbeiten. Wir haben Flamberg Chardonnay im Rindbereich und wir haben Weißburgunder Kreuzeck. Und da hast du wirklich zwei Burgundersorten, einmal großes Holz, Schieferboden, einmal kleines Holz, Korkboden. Finde ich total spannend. Und das sind wirklich zwei tolle Terroirs.
Ja, richtig spannend. Was sind deine? Ja, unbedingt.
Die Herren, ich als Konsument, ich muss ja immer dann für mich auch sicherstellen, dass ich die Weine dann finde. Natürlich kann ich sie idealerweise hervorragend in eurem gut aufgebauten Online-Shop bestellen, aber ab und zu ergibt es sich ja vielleicht auch mal in einer Vinothek oder so. Und jetzt haben wir schon gehört, dass der Sauvignon Blanc Kizek Sausal gefeiert wurde. War das dann der 22er oder der 23er? Das wäre jetzt nochmal vielleicht interessant für mich zu wissen. Und dann bin ich ja großer Weißburgunder-Fan und stelle dann direkt fest, da sind wir dann schon in älteren Jahrgängen oder früheren Weinernten, das heißt zusätzlich auch noch in der Pyramide ganz, ganz oben, obwohl es das gleiche, fast gleiche Etikett ist. Liegt das daran, dass es ein Rebranding war? Also das sind meine zwei Fragen. Einmal immer Flasche, wie erkenne ich was? Weißburgunder ist ein Riedenwein, zumindest erkenne ich das aus der Pyramide. Ja. Hat einen Schmetterling aber oben und ist auch schon ein bisschen älter, lässt ja auch für die Qualität dann sprechen. Während beim Sauvignon Blanc Kizek Sausal bin ich einmal bei 22 und einmal bei 23 Ortswein. Welcher genau war's?
Kizek Sausal Sauvignon war Jahrgang 22. Mhm. Und ja, genau, Rebranding. Das ist das Wort. Also wir haben das ein bisschen, also wenn du jetzt gerade auf der Homepage drinnen bist, bei den Sauvignon passt es dann ganz, ganz, ganz klar. Also das ist die Steiermark-Flaschen, weißes Etikett, grüner Schmetterling, Gebietswein, Steiermark-Flaschen, beiges Etikett, goldener Schmetterling, Ortswein, Burgunder-Flaschen, beiges Etikett, viele goldene Schmetterlinge für Regenwein.
Passt.
Ab wann war das?
22 haben wir umgestellt, oder? Nein, Blödsinn. 23.
Sieht nach 23 aus, weil ich hier noch einen anderen Schmetterling in 22 entdeckt habe. Genau. Sieht nach 23 aus. Also ich finde die Etiketten, die Flaschen, das ist wunderschön, sehr stimmig. Und wenn man dann einmal, also ich meine, auf der Homepage ist es sowieso überhaupt gar kein Problem, weil man alles super erklärt bekommt. Die Pyramide ist direkt daneben. Aber in der Vinothek war mir das noch wichtig, dass ich dann eben auch diese Frage geklärt habe. Und was ich auch noch erwähnen möchte, die Herrschaften, was der René in der ersten Folge auch schon angesprochen hat, so ein bisschen der Weinbotschafter, also Wein zugänglich machen. Ich muss sagen, ich bin auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis absolut begeistert und auch da wieder ist für jeden was dabei. Aber jetzt gehen wir, also auch preislich muss man sagen, für jeden was dabei, aber jetzt gehen wir so in die Speerspitze oder in die Pyramidenspitze und dann in die richtigen Riedenweine, die auch wirklich von Preisen überhäuft sind. Hast du da selber, Hansi, einen Liebling? Darfst du das sagen?
Hast du Kinder?
Angeheiratet, drei Stück.
Was hast du am liebsten?
In jeder Situation anders, aber eigentlich alle gleich.
Aber sagen wir mal so, es gibt vielleicht Phasen, wo man ein Kind am Mond schießen kann und das andere ganz brav ist.
Genau, es hängt von der Situation ab.
Genau, es hängt von der Situation ab und es hängt da immer so ein bisschen von der Phase ab, der Wein durchlebt. Das, glaube ich, ist so ganz, ganz wichtig. Und nein, ich mag unsere Reden eigentlich alle sehr gerne, aber wie gesagt, es gibt dann halt so Sachen, die zu einem Zeitpunkt halt sehr gut schmecken oder gerade eine gute Phase haben oder und die, bei den anderen merkst, das entwickelt sich noch, das braucht noch ein bisschen. Aber der Hauptpunkt bin du, ehrlich gesagt, eher ich. Wir reden immer über Weinstilistik, wo geht die Richtung hin? Und wir haben gerade vorher über Holz gesprochen, eben kleines Holz in Bezug zu Chardonnay Flamberg. Und da merke ich schon, dass ich mich halt selber ein bisschen vom Weintrinken verändert habe und anscheinend vom Trinken schneller verändert habe wie vom Machen. Aber man muss ja sagen, zum Trinken hast du jeden Tag Gelegenheit zu machen, einmal im Jahr dafür. Dass ich schon merke, dass ich mich da ein bisschen verändern will und reduzierter arbeiten will, speziell vom Holzeinsatz. Das ist eher so das Thema. Nicht, gar nicht so, was hast du am liebsten, sondern eher, wo willst du hin allgemein. Und das ist jetzt so ein bisschen so das Thema für mich, ja.
Chardonnay Vertikale muss ich natürlich ansprechen, weil ich sowas von René gelernt habe. Das ist ja nicht unbedingt bei jedem Winzer so gegeben in der Region. Also Morillon René, würdest du auch noch sagen, ist das auch gewachsen aus der Familie heraus, weil die Weine da sind, die Reben da sind, oder wie ist das entstanden?
Mit dem Chardonnay?
Ja, das ist wirklich alle Jahrgänge und in der Vertikale auch noch als Paket oder so. Also ich habe eine Vielfalt. Als Konsument habe ich wirklich eine Auswahl.
Ja, also der Chardonnay Flamberg, der vorher nicht Flamberg geheißen hat, sondern vor, ich glaube 2003, als Chardonnay S das Licht der Welt erblickt hat, so sagt man, glaube ich. Das S ist für Sarina, für Namen von meiner Frau. Und das war so irgendwie so der erste Riedenwein, den ich gemacht habe. Und dementsprechend, muss ich ein bisschen zugeben, Flamberg ist eine relativ große Lage und ich habe es dann ein bisschen übertrieben mit der Menge, also nicht, was wir abschneiden, sondern die ich produziert habe, weil so viele gute Fasseln. Und deswegen ergibt sich da ein bisschen eine Jahrgangstiefe mittlerweile, ja. Leider ist es heuer so, dass es Flamberg relativ stark verrieselt hat, ein bisschen der Frost gemattert hat, also den Weingarten ein bisschen geschadet hat. Und ja, da muss ich schauen, wie wir da zusammenkommen heuer mit dem Chardonnay Flamberg, ob es einen geben wird oder ob wir da auf einen Schritt zurückgehen auf einen Ortswein oder so. Weil, das ist ja so eine Geschichte, ich finde, das ist... Wenn ich rede von schwierigen Jahrgängen oder wenn ich rede von Verrieseln und von der und der Lag, und dann ist der Wein immer verfügbar und erhältlich, das ist ja dann schwierig noch zum Vollziehen, glaube ich. Und deswegen kann sein, dass es das heuer nicht gibt, das wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Ja.
Oh, wir drücken die Daumen oder heben die Daumen.
Weißt du, gesagt hast, von einer Stiländerung, hat sich da bei dem Wein vor allem im Stil schon was geändert, dass du sagst, weniger Holzeinsatz, mehr gebrauchte Holzfässer, oder ist der Stil noch immer so gleich geblieben, wie er war seit 2003?
Ganz im Ernst, so im Rückblick muss ich sagen, glaube ich sogar, dass es 2003 cooler war. Weil im ersten Chardonnay S, heute Flamberg, habe ich gemacht in einem 1200er Bauscherfassel. Und das Fassel habe ich dann ein paar Jahre befüllt gehabt und das ist dann irgendwie, weil das ist im Verkaufsraum gestanden, das ist natürlich lästig zum Arbeiten, da ist ein schöner Boden drinnen und hin und her und der Keller ist ja eigentlich auf der anderen Seite. Und dann hat es noch zweites davon gegeben und die zwei Fässer, die habe ich jetzt revitalisiert. Und das sind jetzt schon gut abgelegene Fassel und ein gutes Fassel muss ich, glaube ich, auch arbeiten. Und da sind einige Jahre drin gelagert, dann ist ein bisschen... Einige Zeit sind sie einfach nur konserviert da gestanden und ja, dass ich wieder da zurückgehe auf das, ja.
Weiß ich auch. Ich meine, wenn man jetzt aufs Weingut herkommt oder wenn man zum Buschen schaut, wo auch das Weingut ist und man sucht einen romantischen Weinkeller, das ist ja ein zweckmäßiger Weinkeller. Also das ist für mich ein Weinkeller, das ist, wenn du einen Koch fragst, nach seiner perfekten Küche, ich glaube, das ist ein perfekter Weinkeller. Du hast Platz, du kannst arbeiten, du kannst richtig tun einfach.
Ja, also romantisch ist es nicht unbedingt. Ja. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich von Gleichenberg, der hat so ein Seminar gemacht oder einen Vortrag, keine Ahnung wie, über den steirischen Wein und der war mal im Herbst da besuchen und der hat in Kaller gesagt und der war sie war ein bisschen verblüfft, sagen wir es einmal so. Weil sie hat sich eher gedacht, das sind enge Kellerstiegen und ein bisschen Schemel auf der Mauer und da steht die Bambresen. Das ist es nicht. Ne? Aber der der Kölner ist jetzt ja auch schon 18 Jahre alt, das Presshaus. Ich glaube, für die Zeit damals war es super durchdacht, sehr gut zum Arbeiten. Also ich bin nicht, ich will nicht sagen faul, aber vielleicht bequem. Und ich habe sehr gern, wenn die Abläufe nicht umsonst sind, mhm. also wenn alles in einem Fluss ist. Und also das geht vom Weingarten über den Kölner, schaue ich halt, dass alles immer Sinn ergibt und schön ineinander greift, dass du keine unnötigen Wege hast. Und so ist der Kölner halt aufgebaut. Weil ich gerade gesagt habe, er ist halt auch schon 18 Jahre alt oder schon, geben sie halt ein paar Sachen, die vielleicht heute anders waren. Dass du sagst, okay, du brauchst dieses oder jenes noch. Momentan ein bisschen schwierig, also so Traubensortierung, die Möglichkeit haben wir jetzt nicht und es ist baulich ein bisschen schwierig. Mhm. So, sonst kann ich eigentlich so ziemlich, habe ich so ziemlich alle Möglichkeiten. Auf der anderen Seite musst du halt auch immer dazu sagen, es ist ja, wir kommen ja, glaube ich, ein bisschen weg von der Technik und von der Analogie allgemein. So, also wie viel brauchst du und was brauchst du nicht? Und
das ist immer dasselbe. Weißt du, was brauchst du wirklich?
Was brauchst du wirklich?
Perfektes Traummaterial.
Ja, genau.
Ich brauche gute Weine.
Du brauchst gute Weine?
Ja, ich habe jetzt quasi so einen harten Cut gedacht oder gemacht und wollte gerne nochmal auf die Sortenvielfalt eingehen. Denn wirklich, das ist etwas, was ich nicht unerwähnt lassen möchte, noch einmal in diesem Podcast. Also, wir hatten schon Welschriesling, wir hatten Chardonnay, Weißburgunder, natürlich Sauvignon Blanc. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, weil ich möchte auch meinen Partner erwähnen. Mein Mann liebt Sämling, auch den gibt es bei euch. Also wie der René gesagt hat, jeder wird was finden. Rotwein gibt's auch. Einen Weißen habe ich noch vergessen, den Muscatella natürlich. Haben wir noch einen Weißen? Den Traminer habe ich auch irgendwo gefunden. Also es gibt wirklich alles. Und dann sogar Rot.
Ich glaube, du wirst sogar Müller-Thurgau finden.
Ah. Müller-Thurgau, nicht reinsortig, aber Müller-Thurgau im Junker ist da schon einiges drinnen. Ja. Sämling, ganz spannende Sorten, jeder Weinbauer wird sie hassen. Weil es im Weingarten jetzt doch eher schwierig ist. Aber sonst grundsätzlich, also so, ich finde, der Sämling ist ja tatsächlich lustig und einfach zum Trinken. Ja. Es ist aber im Weingarten ist es halt zum Verfluchen. Und da setzt halt jeder lieber einen Sämling, einen Sauvignon, bevor er einen Sämling setzt. Aber es ist schon so ein bisschen so eine steirische Ursorten, der Sämling. Ja.
Ich habe einige Weingüter mit Sämling kennengelernt und die haben, also sehr viele haben keinen mehr und sehr viele reduzieren halt. Es ist halt, sehr oft steht es oder stehen es halt nicht am perfekten Platz. Und stehen halt ein bisschen weiter unten, wo halt ein bisschen mehr Bernospora-Anfälligkeit ist. Und deswegen ist bei einem Weingut schon ein bisschen weniger geworden. Und ja, Sämling, ich liebe Sämling. Für mich ist der Sämling immer der kleine Riesling. Also es hat immer so, ich habe es gesagt, der kleine Riesling. Von anderen Weinbauern habe ich gehört, ist der kleine Sauvignon. Wie so Sämling. Für mich ist immer ein bisschen so ein Riesling. Also ist auch in der Klonselektion vom Riesling drin.
Stimmt, genau.
Und deswegen passt der Riesling schon gut. Aber es ist immer ein lustiger Wein. Du kannst ihn trocken haben, du kannst ihn mit einer Restsüße haben, du kannst ihn als Kabinett ausbauen, du kannst sehr viel spielen mit dem und es bleibt immer ein leichtfüßiger, lustiger Wein mit einer schönen Fruchtaromatik drin. Er kehrt ein bisschen auch zur Steiermark-DNA dazu, wie der Welschriesling. Genau. War schade, wenn er total aussterben tat. Und deswegen bin ich ja froh, dass du einen hast noch.
Ja. Ja, und überhaupt alles, was ich erwarte in der Steiermark, bekomme ich dort. Also wir haben jetzt gerade auch schon gehört, Junker. Und wir wissen natürlich, dass es auch Sturm gibt. Das ist jetzt nicht, ich sag mal, die Speerspitze. Das ist jetzt nicht das, was du, René, als Sommelier ganz, ganz lange und ausführlich besprechen wirst und empfehlen wirst. Aber auch das gehört alles zur Steiermark mit dazu. Genauso wie Schilcher. Also es gibt wirklich alles bei euch. Bis hin zum Rotwein.
Bis hin zum Rotwein, ja, tatsächlich. Schilcher ist ja so was ganz typisch Steirisches, eigentlich ganz typisch Weststeirisches. Und steirischer Rotwein, sagen wir mal so, gehört dazu, weil das Sortiment abrundet.
Es gibt in sehr guten Jahren sehr guten steirischen Rotwein und sonst ist es wirklich so, dass oft halt das Sortiment abgerundet wird, aber das kann schon richtig gut auch sein. Also wenn es da ein Jahr erwischt, und die Rebsorten passt und die Herkunft passt, dann kann das schon richtig gut funktionieren.
Also, ja, und ich sehe auch Zweigelt Barrique, also zum Beispiel jetzt hier bei euch im Onlineshop von 2018. Also das wäre so zu späterer Stunde, wäre das mein Go-To-Wein, wie ich immer so schön sage. Also ich bin halt einfach ein Rotwein-Girl. Boah. Und irgendwann, auch nach mehreren Gläsern, kann es passieren, dass das wieder durchbricht bei mir, auch in der Steiermark. Und dann bin ich bei dem Wein.
Ja, siehst du es.
Du siehst, dann bist du bei uns bestens aufgehoben.
Absolut, absolut. Also, und wenn es dann noch gesellig werden kann, darf und man vielleicht vorher schon was Sprudeliges hatte, aber zum Schluss dann noch an Wermut oder auch, ich sag's jetzt mal, wie wir es hier auch gerne sagen, ein Schnaps, ein Schnapsei, ein Stammball, auch das gibt's bei euch. Also ja, irgendwie gibt's nichts nicht.
Ja, deswegen sage ich ja, das ist ja ein Understatement, wenn der Hansi sagt, er macht nur ein bisschen was. Das ist ja Wahnsinn, was da alles passiert. Und deswegen finde ich das schon richtig cool, diesen Einsatz, was die, man, ich habe gesagt, eingehend die Familie, das sind ja, wie gesagt, 20 Leute fast.
Ja.
Und es sind ja alle Geschwister auch involviert in den ganzen.
Genau, und alle Schwiegerkinder, also nicht meine Schwiegerkinder, sondern ja, die von meinen Eltern, sind auch im Betrieb. Ja?
Das ist schon,
also da braucht der Betrieb schon Größe, dass du nicht gegenseitig auf die Vier steckst. Und dass halt jeder einen Bereich hat, an dem er sich betätigen kann. Ne?
Ja. Sind die Schaumweine, ich frage das jetzt mal ganz offen, sind die Schaumweine dann zum Beispiel bei jemandem anders im Bereich?
Nein, das nicht. Nein. Also alles, was zum Trinken ist, also den Wermut.
Alles Flüssiges.
Ursprünglich hat die Margret erfunden, den Rosemarin-Wermut hat meine Frau gemacht. Ich mache dann quasi den Grundwein dafür. Aber nochmal zurück kurz auf den Schnaps. Also es ist zwar ein Wein-Podcast, aber wir haben jetzt die Kirchel, die kleinen Zwetschgen. Ja, ja, weißt du, da kommen dann halt irgendwie auch 200 Kilo zusammen. Dann wäre es ja auch schade, wenn du die wegschmeißt, ja, dann tust du das halt brennen. Ne? Weil das ist, glaube ich, weißt du, das war, glaube ich, schon immer so die Idee, dass wenn du dann einen Obstbaum setzt, dass das verwertest, ja, da und nicht auf den Boden fliegen lässt.
Was macht ihr denn aus den Kirchhallen? Was macht ihr daraus?
Schnaps.
Welchen?
Kirchhallschnaps. Aber der ist immer sehr rar und also da ist die Ausbeute ist ja nicht besonders groß. Und ja, aber.
Den bekomme ich bei euch dann beim Buschenschank, wenn ich vorbeikomme. Dann kann ich dir auch eine Flasche mitnehmen.
Genau, aber momentan ist er aus und wenn es dann wieder gibt, momentan ist er aus. Und wenn es dann wieder gibt, dann mit ein bisschen Glück aber kurz im Online-Shop drinnen. Weil wenn wir was haben, verkaufen wir es überall. Aber ja, wie gesagt, also das gehört ja auch dazu. Und wenn man halt auf Landwirtschaft denkt und sagt, wenn ich Obst habe, dann werde ich es auch verwerten.
Ne? Okay. Und dann gibt es natürlich zum Schluss, also wir kommen jetzt auch hier bei der zweiten Folge schon zum Ende, es gibt für zu Hause zum Mitnehmen natürlich auch noch Kernöl. Das muss man einfach sagen. Das gibt es auch noch.
Kernöl gibt es natürlich auch. Kernöl gibt es vom Hartlieb im Onlineshop.
Das ist ganz nicht euers dann, oder auch ein Familienmitglied?
Nein, wir verkaufen das deshalb mit, weil du, wie du gesagt hast, Kernöl gehört zur Steiermark. Das ist ganz wichtig. Wir haben im Buschenschank das Öl ist von unseren eigenen Kernen, aber das, was wir im Onlineshop haben, das ist zum einen vom Hartlieb aus Heimschau. Wer mal in die Gegend kommt, ganz, ganz toller Kernelpresser, auch mit Kernel Museum, macht super Führungen. Und das andere ist vom Kindler, auch ein Familienbetrieb, sehr, sehr alteingesessener Familienbetrieb aus Ragnitz. Ragnitz, andere Seiten von der Mur, oder wie ich sage, wrong side of the Mur.
Okay. Ölmühle Hartlieb unbedingt anschauen. Also, wenn du mit deinem Radl schon da bist, dann kannst du auch zur Ölmühle fahren.
Mach ich.
Weil das ist irrsinnig spannend, die machen ja nicht nur Kernöl, die machen ja tausende verschiedene Öle, auch, von Leintotteröl bis was der Teufel was für Öl. Und das sind auch irrsinnig akribische Arbeiter und machen das richtig gut auch.
Sehr gut. Also, wir fahren einmal zum Buschenschank, ansonsten kaufen wir im Onlineshop, fahren aber tatsächlich, das ist so, mit dem Fahrrad im Sausaal auf und ab. Das ist es tatsächlich und ich kann das nur empfehlen. Es macht sehr, sehr viel Spaß und ich werde es jetzt auch bald wieder tun. Zum Schluss, das ist die Frage, ob wir damit noch aufräumen mit dem Missverständnis, was ich tatsächlich damals auch hatte. Heimschuh ist euer Betriebssitz, aber der Buschenschank ist im Kizek, richtig?
Naja, die Geschichte ist so, die Gemeindegrenze geht durch den Hof.
Ah, okay.
Und macht so quasi eine Zunge, weil der Buschenschank ist jetzt in Heimschuh. Bernitzstraße 31. Passt. Der Keller steht in Kitzek. Und der Weingarten, auf den wir schauen, ist fast zu 100% in Kitzek. Bisschen eigenartig, ist schwer kompliziert, weil eben die Gemeinde grenzt durch den Hof geht, beziehungsweise so Zungen macht. Und dann ist es ein bisschen verwirrend, das Ganze, ja.
Okay. Und zum Abschluss eben auch nochmal ganz wichtig, ich kann es nur nochmal betonen, dass es, wenn man eben mit dem Radl auf und ab fährt, das ist so bei euch, auf und ab fahren, gehört dazu im Sausaal, dann eben auch zum Buschenschank fahren. Genauso wie du heute, René, oder? Du hast ja auch gesagt, ich fahre hin.
Ja, ich muss da immer herfahren, weil das ist wirklich wie ein Kraftplatz. Weil wenn du da oben schaust und du schaust da in die Täler rein und du fängst nicht zum Rehren an, weil es so schön ist, dann hast du wirklich ein emotionales Problem. Und das ist wirklich gut. Kommt her, esst ein Jausen, trinkt die fantastischen Weine. Falls es einen Kirchenschnaps gibt, trinkt einen Kirchenschnaps oder sonst hinten aus Gin Tonic. Gibt es auch Tonic?
Natürlich.
Gin Tonic gibt es auch. Also das ist wirklich fantastisch, was da alles gibt. Ich muss wirklich eins sagen, Hochachtung vor dieser Leistung, was die ganze Familie und der Hansi, seine Frau und alle miteinander machen, das ist irre, mit den eigenen Schweindl, mit dem eigenen Fleisch, mit dem Wein, mit allem drumherum. Es ist wirklich fantastisch und ich kann nur sagen, fahrt da her und schaut euch das wirklich an, was da passiert.
Ich werde es tun. Ich werde es wirklich, wirklich tun und zwar diesmal richtig mit viel Zeit und nicht nur im Rahmen einer wunderschönen Radeltour bei euch. Vielen, vielen Dank für die zweite Folge. Es hat mir wirklich sehr viele Weine sehr näher gebracht. Und bis ich dann zu euch komme, kann ich weiterhin nur Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören bei der zweiten Folge. Ciao.
Und wenn es euch wöchentlich Schatzi kauft, kauft es nicht zu wenig, weil ich habe mich korrigiert, 7 Minuten haben wir gebraucht für eine Flasche. Und 7 Minuten für eine Flasche ist nicht viel, deswegen kauft es nicht zu wenig. Alles Liebe.
Sonst kaufst du die.
Ja, sonst kauf ich sie.
Ja, genau.
Ja, mein Schatzi.
Danke, danke Hansi.
Gerne. Und danke für die Gelegenheit.
Ciao.
Ciao.
Ciao.